Krieg und Krisen bestimmen unsere Zeit und das hat erhebliche Auswirkungen auch auf unsere Wirtschaft. Denn die Hilfe für die Ukraine kostet viel Geld. Geld, das erwirtschaftet werden muss in einer Wirtschaftslage, die gekennzeichnet ist von Inflation, neuen Bankenkrisen und einem wachsenden Konflikt mit China. Und Deutschland und Europa stehen wieder in einem stärkeren Wettbewerb mit den USA. Und die fördert mit hohen Subventionen die eigene Wirtschaft. Die EU versucht, das auszugleichen. Doch die Frage lautet, wie stark ist Deutschlands Wirtschaft in dieser Krisenlage? Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße sehr herzlich Franziska Brandner, Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz vom Bündnis 90 Die Grünen. Und ich begrüße sehr herzlich Oliver Zander, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall. Herzlich willkommen an Sie beide. Frau Brandner, ich habe es gerade gesagt, wir leben in einer Zeit der Dauerkrisen. Die Menschen hierzulande merken das vor allen Dingen, weil ihre Lebenshaltungskosten sehr gestiegen sind. Viele schaffen es auch gar nicht mehr, das aus eigener Kraft zu stemmen, sodass der Staat an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch einspringen muss, dieses auch tut. Der Staat kann allerdings auch nur letztendlich das ausgeben, was er hat, was er eingenommen hat und das umverteilen kann, vor allen Dingen, wenn er die Schuldenbremse einhalten will. Wie sieht es aus in dieser Krise? Wie steht es um die Steuereinnahmen?
Ich bin erstmal sehr stolz darauf, was wir als Deutschland in dem letzten Jahr geschafft haben. Wenn man sich noch mal zurückblendet vor einem Jahr, da hatten wir leere Gasspeicher. Wir waren über 50% abhängig von russischem Gas. Und als der Krieg gegen die Ukraine begann, als Putin seinen furchtbaren Angriffskrieg begonnen hat, war es nicht sicher, wie wir durch diesen Winter durchkommen. Und ich finde, wir haben in dem letzten Jahr gemeinsam Unglaubliches geleistet. Auch viele Bürgerinnen und Bürger, die gespart haben, Unternehmen, die sehr viel geleistet haben, auch wir als Regierung, die viel auf den Weg gebracht haben. Die Speicher sind jetzt voll. Wir haben LNG-Terminals, wir haben alternative Wege gefunden, wir haben die Erneuerbaren vorangebracht. Wir sind wirklich, ja, wir haben bewiesen in diesem Land, was wir können. In diesem letzten Jahr. Und deswegen blicke ich auch zuversichtlich auf die nächsten, sicherlich auch noch schwierigen Monate, vielleicht sogar Jahre. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Und wir tun unsere wirklich jetzt gerade so viel daran, alles zu beschleunigen, endlich hier Tempo reinzubekommen. Das ist etwas Gutes. Und ich bin zuversichtlich, dass wir in diesem Land das auch gemeinsam schaffen.
Haben Sie einen Überblick, wie viel Geld da ist, wenn Sie es auch ausgeben wollen?
Natürlich wissen wir, dass die Haushaltslage in diesem Jahr auch eine ist, in der man genau schauen wird, wo das Geld hingeht. Das ist auch richtig. Wir müssen auch genau überprüfen, dass jeder Euro gut ausgegeben wird, dass er keine schädlichen Wirkungen hat mit Blick auf die Ziele, die wir erreichen wollen. Und wir müssen auch gemeinsam mit unseren europäischen Freunden gucken, dass wir den Binnenmarkt gemeinsam stärken. Das heißt, wir haben viele Aufgaben. Das gehen wir jetzt in der Koalition an, im vollen Bewusstsein dessen, dass wir eine Transformation zu gestalten haben, einen Krieg in Europa gerade haben und als Deutschland eine wichtige Führungsrolle in der EU und in dieser Auseinandersetzung haben. Und ich bin zuversichtlich, dass wir dort auch Wege finden werden, die auch gleichzeitig soziale Gerechtigkeit und Armutsbekämpfung ermöglichen.
Herr Zander, es gibt den schönen Satz, geht es der Wirtschaft gut, geht es allen gut. Dann sprudeln die Steuereinnahmen, dann haben wir keine Probleme in den Sozialversicherungen, dann haben die Leute gute Jobs, gut bezahlte Jobs sogar. Stimmt diese Formel? Und wenn ja, stimmen die Rahmenbedingungen, das auch sicherzustellen?
Der Satz stimmt natürlich und wir haben auch die höchsten Steuereinnahmen ever. Das ist ein Einnahmerekord nach dem Einnahmerekord, auch bei der Sozialversicherung. Und trotzdem reicht das Geld an vielen Stellen nicht. Wir sehen, dass man mehr erreichen könnte, wenn die Rahmenbedingungen besser wären. Da gibt es eine Reihe von Stellschrauben. Ich glaube, dann würde der Staat mehr wirtschaften, müsste vielleicht auch gar nicht so viel Steuern und Abgaben erheben. Und da muss es auch eine Priorisierung geben. Wir sehen teilweise, dass so getan wird, als wenn man nicht neu priorisieren müsste angesichts der vielen Krisen, die wir haben. Und das beklagen wir in der Tat.
Wenn Sie von Stellschrauben sprechen und Priorisierung, nennen Sie mal welche. Welche sind denn die, die Sie so priorisieren?
Wir haben ja immer noch den Glauben, die Deutschen haben immer noch den Glauben, dass wir ein durchweg modernes Land sind. Das sind wir in weiten Teilen nicht mehr. Und wir müssen uns dringend anstrengen, wieder modern zu werden in jedem der Felder. Das Bildungsthema ist ein Riesenthema. Wir haben ein großes Thema mit der Produktivität in diesem Land. Wir haben ein großes Thema mit der Infrastruktur, die Bahn, die Straßen. Wir haben ein großes Problem mit Genehmigungen, Frau Brandner hat es gesagt, im Bereich der erneuerbaren Energien. Wir müssten jedes Jahr 1.500, 2.000 Windräder bauen. Wir haben zuletzt 200 gebaut. Also wir sind auch langsam geworden. Deshalb auch das Stichwort Deutschlandgeschwindigkeit. Und da müssen wir durchweg besser werden, weil wir im Standortranking zurückfallen. Wir sind kein durchweg schlechter Standort. Wir wollen ihn auch nicht kaputt reden. Aber wir haben, wenn wir die Parameter angucken, wir kommen sicherlich noch dazu, haben wir einen Boden verloren, weil andere aufholen. Wir sind in unserem Trott und wir müssen diesen Trott ändern.
Herr Brandner hat gerade einige Standortfaktoren genannt. Auch der Unternehmensberater Roland Berger sagt, dass es schlecht um die Chancen des Standorts Deutschland steht. Und Berger hat auch einen Verursacher ausgemacht. Er sagt, Sie, die Grünen, sind letztendlich schuld daran. Die Politik der Grünen gefährdet den Standort Deutschland, so sagt er es tatsächlich. Nur die Kritik eines Strategieberaters oder ist das eine Kritik, die Sie auch ernst nehmen?
Nein, wissen Sie, wir haben ein Land übernommen nach 16 Jahren, in dem viele Dinge nicht gut funktionierten. Und ich gebe Ihnen ja recht, wir sind bei der Digitalisierung hinten dran. Wir haben extrem langsame Verfahren. Wir waren überabhängig beim Gas von Russland. Wir sind bei vielen Aspekten ziemlich abhängig von China. Das ist etwas, was uns nicht zufriedenstellen kann. Und auch im Bildungssystem haben wir große Lücken. Fachkräfte, Arbeitskräftemangel, das sind riesige Aufgaben. Und wir haben gleichzeitig die Herausforderung, dass wir jetzt die neuen Technologien auch wirklich bei uns mitentwickeln müssen, um unseren Wohlstand zu erneuern. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das aber können. Wir haben so viel Potenzial in diesem Land und die Bereitschaft jetzt, es wirklich zu beschleunigen. Wir haben gerade bei Wind selbst als Gesetze den Vorrang festgelegt. Wir haben über die Europäische Union Notfallverordnungen gemacht, um hier die Verfahren wirklich zu beschleunigen, die einzelnen Schritte rauszunehmen. Auch bei Solarsachen, die Steuerfragen. Jeder musste dann Unternehmer werden, wenn er eine Solaranlage aufs Dach haben wollte. Das waren ja absurde Hürden. Da hauen wir jetzt einfach viel weg. Und das ist an der Zeit, das zu machen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wir jetzt die Chance haben, unseren Wohlstand auf nachhaltige Füße zu stellen, uns resilienter, widerstandsfähiger aufzustellen. Und das ist natürlich ein Kraftakt. Den müssen wir auch gemeinsam als Land stemmen. Den schaffen wir auch nur gemeinsam mit den Unternehmen, mit vielen Bürgerinnen und Bürgern. Aber zu glauben, dass der Status quo etwas ist, auf dem man sich ausruhen kann, und zu glauben, dass es dann gut wird, davon bin ich überzeugt, dass es nicht stimmt. Der Status quo ist nicht gut genug. Wir müssen besser werden.
Würden Sie die Kritik, Sie haben es eben schon ein Stück weit auch selber angesprochen, von Roland Berger auch teilen? Er hat vor allen Dingen dabei die Energiewende auch im Blick.
Also die Energiepolitik hat viele Schwächen, das ist so. Und natürlich hat Frau Brandner recht, die 16 Jahre, gerade die letzte Phase war bleiern. Und da sind viele Dinge liegen geblieben. Ja, man hat mehr verwaltet als gestaltet. Es ist nicht vorangegangen. Das war mehr auf Machterhalt gerichtet als auf Zukunft. Und das muss sich ändern. Natürlich ist bei der Energiepolitik ein Haupttreiber der Versuch, gleichzeitig zwei Dinge zu schaffen, nämlich erneuerbare Energien maximal schnell auszubauen und sehr schnell auf die bisherigen Energieträger zu verzichten. Und das kann ja nur funktionieren, wenn ausreichend schnell gebaut wird. Wir leisten uns auch den Luxus, dass wir massiv den französischen Atomstrom einplanen, weil wir ihn brauchen am Ende des Tages. Und wir wollen, die Grünen noch viel stärker als andere Parteien, sehr schnell aus der Kohle raus. Wenn das kein Gesamtkonzept wird, wenn das nicht abgestimmt ist, dann läuft man in eine schwerwiegende Falle. Und ich glaube, das hat Roland Berger gemeint.
Ich würde gerne noch mal auf Roland Berger ein Stück weit auch da an der Stelle eingehen. Er nennt eben auch die Standortfaktoren Energie, Bürokratie und Bildung, die schwer sind für den Standort Deutschland. Vor allen Dingen bei der Energie sagt er, wir haben eben hier europaweit auch die höchsten Energiepreise, was schwierig ist für viele Unternehmen. Auf ihrer Internetseite ist zu sehen, dass sie energieintensive Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, Strompreise, die international wettbewerbsfähig sind, auch mit Zahlen. Wie weit ist denn da der Wie weit ist das denn gediehen? Werden Unternehmen, die energieintensiv sind, tatsächlich da unterstützt?
Wir machen das seit Monaten. Unterstützen wir die Unternehmen, die besonders energieintensiv sind. Das waren die ersten, die auch natürlich groß und stark betroffen waren von den Preiserhöhungen aufgrund des Ukraine-Krieges. Deswegen helfen wir denen jetzt schon. Die Frage ist, was kommt vielleicht als nächstes, was ist notwendig? Wir müssen aber auch mal feststellen, dass die Preise schon wieder unter dem Niveau dessen sind, was vor dem 24. Februar der Fall war.
Kommen also, die denn schon an?
Die werden natürlich sich dann auch wieder am Ende durchspiegeln. Das dauert immer eine gewisse Zeit, aber wir sind nicht mehr in der Situation wie Ende letzten Sommers, am Anfang des Herbstes, als die Preise ja wirklich total wild gegangen waren, sondern wir sind wieder auf Niveaus, die vor dem Vorkriegsniveau sind. Das darf uns nicht zufriedenstellen. Aber man muss auch aufpassen, dass wir die Relation nicht mehr verlieren. Und bei der Energiefrage, schauen Sie, wir haben es jetzt geschafft, in einem Jahr uns unabhängig zu machen von russischem Gas, Öl und Kohle. Und wir haben gesehen, dass fossile Abhängigkeiten einen Preis haben. Und deswegen ist natürlich der nächste Schritt, uns von den Fossilen an sich auch unabhängiger zu machen. Das wird eine Zeit dauern, das ist nicht morgen. Wir haben das Ziel, bis 2045 klimaneutral zu machen. Und wir wissen, dass jeder Schritt davon genauso schnell geht, wie wir beim Ausbau der Erneuerbaren, bei Wasserstoff vorankommen. Und deswegen legen wir dort ja auch jetzt wirklich alles mit fest, damit es schneller geht. Wirklich, was wir jetzt wieder das Solarpaket 2 an weiteren Entbürokratisierungsmaßnahmen uns ja jetzt gerade wieder vorgenommen haben, um zu schauen, dass da nichts mehr blockiert. Und das ist natürlich ein Zusammenspiel. Sie können ja nur so viel von dem einen weniger haben, wie sie vom anderen mehr haben und was sie einsparen. Und deswegen geht es darum, hier zügig voranzukommen, einzusparen. Und wir werden auch in Zukunft Energie importieren müssen, Wasserstoff. Deswegen bin ich persönlich sehr viel auf Reisen, international. Und es ist fantastisch zu sehen, was wir für tolle Partner haben. Wirklich demokratische Partnerländer, die Potenziale haben ohne Ende, die die Technologie mit uns voranbringen. Und ich bin ja erst sehr zuversichtlich, dass es auch die Geschäftsmodelle für unsere Unternehmen sind. Da sitzen Siemens dran, da sitzt Thyssen, das sind Elektrolyseure, das sind große Geschäftsmodelle. Und die Chance können wir jetzt ergreifen. Das wollen übrigens andere auch. Also das Feld ist hart umkämpft. Und da sollten wir jetzt nicht den anderen den Platz überlassen, sondern unsere eigene Kapazität nutzen. Und hoffentlich kommen wir sehr schnell voran. Es hängt auch viel von den Kommunen ab. Es hängt viel davon ab, dass alle mitmachen. Aber ich bin, wie gesagt, zuversichtlich, dass wir da am Ende schnell rauskommen. Aber es hängt natürlich zusammen.
Ich würde gerne, Herr Zander, kurz auf das eingehen, was Frau Brandner gesagt hat, nämlich, dass die Preise für die Energie ja fast wieder auf Vorkriegsniveau sind. Ist das dann ein lautes Wehklagen der Industrie, dass gerade die Energiepreise zu hoch sind?
Also der Preis für Gas für die Industrie ist 6-mal so hoch wie in USA. Das ist ein Wettbewerbsfaktor. Der ist schwer ausgleichbar. Die Amerikaner machen massiv Werbung für die Verlagerung von deutschen Industriearbeitsplätzen in die Vereinigten Staaten. Und wenn wir die Grundstoffindustrie verlieren auf diesem Wege, wenn wir also einen wesentlichen Teil, im ersten Teil der Wertschöpfungsketten verlieren, sind wir wesentlich weniger resilient gegen die Entwicklung der Geopolitik, die wir alle nicht abschätzen können. Insofern ist es richtig, genau hinzugucken. Beim Gas ist viel gelungen, der Bundesregierung ist klar. Wir sind beim Strom noch nicht da, wo wir hin müssen. Das Marktdesign fehlt. Da sind Fehler gemacht worden in der Vergangenheit, würde ich sagen. Es sind Entlastungen auch passiert, muss man auch sagen. Die Regierung hatte den Mut, Umlagen abzuschaffen. Das war auch gut. Aber da sind wir nicht da, wo wir sein müssen, um wettbewerbsfähig zu sein. Und es ist leider ein Mix in der Wettbewerbsfähigkeit. Sie haben ganz viele Faktoren. Und die Investitionsentscheidungen müssen sich nach solchen Faktoren richten. Es geht leider nicht nach Folklore oder einem schönen Wald. Die Firmen müssen im internationalen Wettbewerb die entsprechenden Renditen bringen. Sie laufen auch in Standorten gegeneinander. Und ein harter Wettbewerbsfaktor sind die Energiepreise. Und die sind bei uns zu hoch. Und deshalb muss man was machen. Und deshalb darf man auch nicht weiter verknappen. Jede Verknappung des Energieangebots treibt den Preis. Zulasten der Industrie, auch zulasten der Verbraucher, treibt die Inflation. Deshalb muss es ein größeres Angebot geben und daran muss man arbeiten. Die Schritte im Bereich der erneuerbaren Energien sind anzuerkennen. Das ist sehr viel wert, was Sie da machen. Aber Sie dürfen nicht zu schnell abschalten in den anderen Bereichen, weil Sie sich in eine Brenne bringen, die wir vielleicht gar nicht miteinander aushalten, gesellschaftlich.
Die Chemieindustrie zum Beispiel lobt das Krisenmanagement der Bundesregierung und sagt, dass das schnelle Bereitstellen von Flüssiggasterminals da sehr geholfen hat. Schließen Sie sich dem Lob an?
Das sehe ich für den Gasbereich auch so. Wir haben den ersten Winter sehr gut überstanden. Wir haben noch einen Winter vor uns. 23, 24 ist nicht, auch nach den Aussagen des Chefs der Bundesnetzagentur, ohne Risiken. Da kann auch was anbringen. Das hängt auch an dem Klima oder an dem Wetter, muss man sagen. Aber trotzdem, das ist ein Gesamtsystem. Und wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir hängen an unserem Wohlstand. Wir sind auch nur noch bedeutend, weil wir eine bedeutende Wirtschaftsmacht sind. Ja, das muss man klar erkennen. Die vielen Reisen, die deutsche Politiker ins Ausland machen, sind auch der Tatsache geschuldet, dass wir ein gefragter Wirtschaftspartner sind. Wenn man sich das wegdenkt, kann einem nur Angst und Bange werden. Und deshalb ist es so wichtig, bei der Energie auf Versorgungssicherheit, bezahlbare Preise, wettbewerbsfähige Preise zu achten. Und das muss Vorrang haben. Und dann kann man überlegen, was schaltet man ab, wenn man Neues dazu gebaut hat.
Wie ist denn, noch eine Frage, Herr Bauer, dann sind Sie dran. Wie ist denn die Stimmung in der Branche bei Ihnen im Moment?
Die Metall- und Elektroindustrie hatte lange das Problem der Lieferengpässe. Wir hatten lange das Problem der Staus. Wir hatten viele, viele Aufträge und konnten sie nicht abarbeiten. Das wird jetzt besser. Jetzt haben wir etwas weniger Aufträge, neue. Das sieht aber ganz gut aus. Wir hatten ein kleines Wachstum im letzten Jahr. Wir können auch in diesem Jahr von einem gewissen Wachstum ausgehen. Wir haben Beschäftigungsaufbau in der Industrie. Ja, es gibt einen Switch vom Automobilbereich hin zur Elektroindustrie. Das ist zu erkennen, das ist positiv. Wir sind nicht wieder bei 4 Millionen Beschäftigten. Das hatten wir 2016 erreicht. Leider 200.000 Arbeitsplätze verloren. Aber es geht wieder rauf in den Arbeitsplätzen. Und ich glaube, dass wir an sich eine positive Entwicklung haben. Aber die Regierung muss wirklich systematisch die Wettbewerbsfaktoren durchscannen und sagen, da müssen wir uns verbessern, da müssen wir uns verbessern, da müssen wir uns verbessern. Und da haben wir Handlungsbedarf an vielen Stellen.
Also wenn ich darauf kurz...
Ja, wenn Sie direkt...
Ich glaube, es ist ja absolut richtig. Mir ist es wichtig zu signalisieren, dass wir wissen, dass wir bei den Energiepreisen noch nicht komplett zufriedenstellend sind. Wir arbeiten ja deswegen auch weiter dran. Ich wollte nur auch noch mal hervorstellen, dass wir in einer Situation leben, in der in der Ukraine Krieg geführt wird und wir einfach deswegen auch nicht im kompletten Normalzustand sind. Deswegen bedeutet es nicht, dass wir uns zurücklehnen können und sagen, es ist schon wieder unter dem Niveau von vor einem Jahr. Und wir wissen, dass die Wettbewerbsfähigkeit auch über die Energiepreise kommt. Deswegen ist übrigens eine der Zukunftsinvestitionen auch die Erneuerbaren, auch weil sie günstiger sind. Wir gehen auf europäischer Ebene das Strommarktdesign ja jetzt an. Die Vorschläge der Kommission sind ja jetzt gerade auf den Tisch gekommen. Das machen wir ja auch nicht national. Aber da werden bestimmt auch noch Entscheidungen jetzt getroffen werden, die entsprechend die Situation noch mal verbessern. Wir prüfen gerade die Industriestrompreise. Da sage ich ehrlicherweise, ist auch eine Frage der Kosten. Ist auch nicht billig. Aber genau diese Sachen gehen wir jetzt an. Auch der Netzausbau ist auch ein Punkt, der auch wichtig ist, um das in Zukunft sicherzustellen. Viele Unternehmen sind im Süden des Landes, viel Energie im Norden. Wir haben auch dort jetzt die Beschleunigung endlich für die Trassen, für den Bau. Das war auch eine der Sachen, die lange liegen geblieben waren, die wir jetzt angehen, damit wir auch wirklich die Industrie im Süden auch mit erhalten können, auch mit Blick auf Wasserstoffpipeline. Also gerade ja, diese ganzen Dinge werden jetzt angegangen. Und dann gibt es weitere Themen an sich, Entbürokratisierung, Verfahrensbeschleunigung. Das ist unglaublich, was wir dort alles machen können und was wir jetzt angehen, zum Glück. Dann gibt es den Bereich Digitalisierung. Auch das ist einer, wo wir von der Verwaltungsdigitalisierung über KI, also künstliche Intelligenz, jetzt nochmal extra Programme auch bei uns auflegen. Und ein letzter Punkt, Sie haben es angedeutet, ist die Frage Arbeitskräfte. Das ist eine Frage, bei der wir national natürlich einen Beitrag leisten können, Bildung. Ist da die Frage, wie viele schaffen es in die Ausbildung, wie schaffen wir bessere Voraussetzungen dafür, aber natürlich auch Einwanderung. Auch dort kommt ja das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das heißt, wir sitzen an diesen Fronten dran und gleichzeitig müssen wir natürlich bei der Innovation weiter stark bleiben, Forschung investieren. Das ist ja das Kernelement auch dessen, was Deutschland gut kann, dass wir unglaublich gute Ingenieure haben, viele Menschen, die sich tolle Dinge ausdenken und sie dann in die Praxis umsetzen. Und ich gebe Ihnen absolut recht, dass das nicht ein Faktor ist, sondern ein Gesamtpaket, was man sich anschauen muss. Mhm. Und da gibt es an allen Stellen noch etwas zu verbessern. Deswegen gehen wir die jetzt ja auch entsprechend an.
Frau Brandner, es gab einen Fall, der Aufsehen erregt hat. BASF hat angekündigt, dass große Teile der Industrieproduktion ins Ausland verlegen wird. Als Grund wurde genannt, Sie haben es eben auch schon gesagt, die Regulierungswut, aber auch die Energiekosten. Haben Sie Sorge, dass viele Industriestandorte und viele Firmen letztendlich Deutschland den Rücken kehren?
Wir sehen, dass natürlich BASF für sich die Entscheidung getroffen hat, viel nach China zu verlagern, auch bei der Innovation, Forschung und Entwicklung, diesen Standort dort stärker auszubauen. Das sind übrigens auch Entscheidungen, die BASF schon längerfristig jetzt ja auch geplant hat, die trifft man ja auch nicht über Nacht. Und andererseits sehen wir aber natürlich auch, dass es Unternehmen gibt, die ja wieder stark in Deutschland investieren. Also zum Beispiel Bayer hat jetzt auch nochmal wieder 2 Milliarden investiert an den deutschen Standort. Wir sehen, dass im Saarland Wolfspeed zusammen mit ZF Friedrichshafen auch dort nochmal Chipsfabrik aufbaut. Wir haben Infineon, wir haben viele Akteure, die auch in Deutschland investieren, die hier bereit sind, die in die Verantwortung zu gehen. Und das unterstützen wir sowohl mit Beihilfe, also mit staatlichen Geldern, aber auch mit Verfahrensbeschleunigung, weil es uns ein Anliegen ist, dass wir natürlich die Modernisierung der Industrie schaffen, dass wir die Zukunftsprodukte bei uns auch entwickeln und in die Welt exportieren. Das ist unsere Stärke und die soll es auch bleiben.
Mhm. Europas wichtigster Handelspartner ist nach wie vor die USA. Die USA schützt die eigene Wirtschaft jetzt und den Exodus der Unternehmen mit dem sogenannten Inflation Reduction Act. Wünschen Sie sich sowas für Europa und Deutschland auch? Brauchen wir sowas?
Die Amerikaner haben den Wunsch nach einer doch durchgreifenden Deindustrialisierung, wieder mehr Industriearbeitsplätze zu haben. Daran müssen wir uns ein Vorbild nehmen, weil Industriearbeitsplätze die Arbeitsplätze sind mit der höchsten Wertschöpfung. Die Frage ist, welche Mittel man anwenden kann. Wenn wir einen rein protektionistischen Weg gehen würden, würden wir wissen, welche Produkte am Ende gefragt werden weltweit. Das wissen wir aber nicht. Das wird dann gefährlich, wenn man glaubt oder wenn die Politik glaubt, sie weiß, wer den Wettbewerb gewinnt. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass man guckt, wo man unterstützt. Ja, aber Industriepolitik in Deutschland war nie Industriepolitik, die gewusst hat, welche Industrie obsiegt, sondern man hat es sehr breit gesehen, man hat die Rahmenbedingungen gesehen, man hat bei Steuern was gemacht, bei Abgaben, bei Infrastruktur, bei Bildung, bei Forschung, breit für alle und hat dann geguckt, was geht. Und wenn wir den Weg der Amerikaner gehen würden, würden wir eine Subventionslawine auslösen, wo ich nicht sehe, ob wir nicht große Mitnahmeeffekte haben, wo dann wieder das Geld an anderer Stelle fehlt. Ich fürchte mich davor, dass wir nur noch ein Spiel haben zwischen Politik und Wirtschaft, wo man sich nur gegenseitig Subventionen versucht zu geben und hofft, dass man irgendwie einen Wettbewerb besteht. Das ist nicht unser Wirtschaftsmodell und wir sind als deutsche Industrie extrem erfolgreich gewesen, weil wir horizontal Industriepolitik gemacht haben und nicht einzelne Sektoren gefördert haben, selektiv. Deshalb sind auch manche Vorstellungen, die auf der europäischen Ebene geäußert werden, die stark protektionistisch sind, nicht sinnvoll. Ja. Und noch ein Satz zu China. Wir können uns nicht abkoppeln von China, wie das manche sich wünschen. Wir halten das wahrscheinlich nicht aus. Der Kanzler hat klar erklärt, dass das nicht seine Politik ist in einer multipolaren Welt. Und diese Auffassung teile ich.
Ich würde gerne auf die USA noch mal kurz zu sprechen kommen, bevor wir auch China noch mal ansprechen. Würden Sie auch sagen, dass die USA da den falschen Weg geht? Und die EU sucht ja durchaus eine Antwort auch auf das, was im Inflation Reduction Act getan wird. Ist man da richtig aufgestellt und geht man da den richtigen Weg?
Also erstmal muss man ja feststellen, dass es gut ist, dass die amerikanische Regierung jetzt auch mit Blick auf Klimaschutz etwas tut. Das haben wir jahrelang eingefordert, haben gesagt, das können ja nicht nur die Europäer sein, die das machen, sondern Amerika muss auch nachlegen. Die amerikanische Regierung hat jetzt klargestellt, dass für sie die Märkte der Zukunft auch grün sind, also basierend auf neuen Energien, Technologien, und hat dafür ein riesen Finanzpaket aufgebaut. Was wir daran kritisieren, und das ist das, was Sie ja auch sagen, ist, dass die Bedingungen, um Zugang zu diesen finanziellen Förderungen zu bekommen, daran geknüpft sind, wo etwas produziert wird, also geografisch. In den USA oder in Kanada oder in Mexiko. Und dass natürlich europäische Unternehmen ursprünglich ausgenommen hätte. Wir haben es jetzt, oder besser, die Europäische Kommission hat verhandelt. Wir haben aber natürlich auch mit dabei geholfen, geschafft, dass für die E-Autos unsere europäischen Unternehmen de facto den Zugang auch ermöglicht bekommen haben. Jetzt sitzen wir gerade dran mit Blick auf die Batterien. Da haben wir einen, glaube ich, ganz guten Weg, den wir jetzt gefunden haben, der auch über die Rohstoffe geht. Das heißt, die Europäische Kommission verhandelt da gut, auch für unsere europäischen und damit auch für unsere deutschen Unternehmen. Und das entbehrt uns aber natürlich nicht der eigenen Antwort, wie wir darauf reagieren. Und ich denke auch, dass es nicht sein kann, dass man einfach eins zu eins sagt, jedes Mal setzen wir noch mal gleich viel Geld drauf, weil dann macht am Ende die amerikanische Regierung vielleicht noch mal mehr Geld und dann wir wieder. Und dann ist die Frage, wer zahlt am Ende die Schulen, die Maroden und wer saniert die Brücken? Ja, dafür brauchen wir ja auch noch Gelder in diesem Land. Und deswegen ist es wichtig, genau zu schauen, dass überhaupt die Gelder, die wir ausgeben, schneller und effektiver ankommen. Dafür hat die Europäische Kommission jetzt Vorschläge gemacht. Das heißt Beihilfe. Das ist das, unter welchen Bedingungen darf eine Regierung ihre Unternehmen unterstützen. Das war bis jetzt ziemlich komplex, ziemlich langsam. Und da soll es jetzt schneller werden. Das kann ich nur begrüßen. Und auch darum, dass man an sich zum Beispiel schnellere Genehmigungsverfahren für viele dieser Technologien ermöglicht, zusätzlich zu der Geldfrage. Auch das begrüßen wir, dass die Kommission das jetzt auf den Tisch gelegt hat. Das finde ich richtig zu sagen, wir verhandeln mit den Amerikanern. Wir gehen einen anderen Weg. Wir sagen, wir machen uns besser. Wir werden bei uns schneller, geben gezielter und besser auch nochmal die Gelder aus. Und damit wir das als Europäer auch gemeinsam gut bestehen. Und man wird am Ende sehen, dass es hoffentlich ein Wettlauf nach oben wird. Also wer hat die besten Produkte, die besten Technologien und nicht ein Wettlauf nach unten. Das ist in unserer Hand. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das mit den Amerikanern auch am Ende konstruktiv hinbekommen. Weil was wir auch nicht wollen, ist in dieser schwierigen Situation ein Handelskrieg mit den USA. Mhm.
Selbst auferlegte Standards, Stichwort Lieferkettengesetz nur als Beispiel, führen oft noch zu einer weiteren Belastung der Wirtschaft an der einen oder anderen Stelle. Wie realistisch ist es denn, dass an dieser Stelle, ich sag mal, die Welt ein Stück weit zusammenwächst? Denn solche Lieferkettengesetze machen ja letztendlich nur Sinn, wenn alle die gleichen Standards einhalten, oder?
Also ich glaube nicht, dass die Amerikaner oder auch andere Staaten das eins zu eins übernehmen werden, was wir erst in Deutschland geschaffen haben, was jetzt von der europäischen Ebene kommen soll. Es ist so, dass wir aktuell eine Lieferkettenregulierung haben, die sagt, dass Unternehmen einer bestimmten Größe dafür Sorge tragen müssen, dass in der gesamten Lieferkette alles unter den Umweltstandards und den dort genannten Regeln funktioniert, was wir kaum hinbekommen. Hier bekommt die Wirtschaft den Auftrag des Staates.
Das ist nicht entlang der gesamten Lieferkette.
Wenn Sie die europäische Ebene angucken, was dort vorgesehen ist, geht es für Konfliktmaterialien auf Betriebe sogar bis 50 Arbeitnehmer. Die sollen nachweisen.
Also für Konfliktmineralien, das sind Diamanten, das sind ganz besonders sensible Stoffe. Deswegen finde ich, muss man aufpassen, dass man nicht, dass man da präziser sein
muss. Lassen Sie mich kurz erläutern. Wir haben also eine massive Überwachung der gesamten Lieferketten, aller Beziehungen in diesen langen Lieferketten mit sehr vielen Unternehmen, die da beteiligt sind. Und diese Aufgabe wird auf den Staat verlagert. Das zuständige Bundesamt hat im ersten Durchgang einen Fragebogen von fast 400 Fragen auf den Tisch gelegt. Der wird jetzt überarbeitet. Wir hätten dafür plädiert, dass man eine schwarze Liste von Unternehmen führt auf der europäischen Ebene, da gibt es gute Beispiele, dann wäre das eine staatliche Aufgabe. Die Kontrolleure der Staaten könnten auch in die Länder fahren, schauen, was da falsch läuft. Wir hätten nicht diesen bürokratischen Aufwand. Es gibt Großunternehmen, die stellen 80, 100 Leute ein für eine dieser Regulierungen. Und es gibt eine ganze Reihe von anderen, Taxonomie und so weiter und so weiter. Und das ist hochbürokratisch und führt ja leider nicht dazu, dass wir dann am Ende resilienter werden. Im Gegenteil, wir werden uns zurückziehen aus vielen Ländern. Wir haben auch müssen auch die Gefahr sehen, dass andere nachstoßen. Und ich meine, das ist eine staatliche Aufgabe, das zu kontrollieren und dann Firmen in diesen Ländern, die wir als risikoreich ansehen, auf Listen zu nehmen und zu sagen, mit denen darf man nicht mehr handeln. Das wäre viel einfacher, viel schneller, weniger bürokratisch und wir würden nicht so viel Kapazitäten an Personal im Grunde mit Tätigkeiten beschäftigen, die uns ja keine Wertschöpfung bringen.
Also entschuldigen Sie, wenn ich da auch noch mal kurz einhaken möchte. Also erstens ist ja so, dass viele andere Länder auch Regeln haben. Zum Beispiel gibt es ganz klare Anti-Zwangsarbeitsregeln auch in den USA, die wesentlich tougher sind übrigens als das, was wir in Europa haben. Da müssen sie nämlich extrem hohe Strafen zahlen. Also es ist nicht so, als ob wir als Europäer als Einzige darauf achten würden, dass keine Kinderarbeit und keine Zwangsarbeit in unseren Produkten drin ist. Das machen die Briten, das machen viele andere auch. Zweitens, sie haben das deutsche Lieferkettengesetz, das ist ja noch von der letzten Regierung erwähnt. Da haben Sie recht, der erste Entwurf war über 400 Fragen. Der ist jetzt reduziert worden, und zwar massiv. Das wurde alles halbiert. Wir haben das Ganze digitalisiert. Es ist ein gutes Schnittstellenmanagement eingeführt, damit es genau für die Unternehmen einfacher und unbürokratischer wird. Das war ein wirklicher Akt, auch wo wir gesagt haben, das muss halbiert werden. Da sind viele Fragen, die unserer Meinung nach eigentlich zusätzlich waren, nicht unbedingt nötig waren. Genau diesen Schritt sind wir gegangen, wo wir gesagt haben, alles, was nicht absolut notwendig ist, kommt raus. Das haben wir gemacht. Und drittens ist es aber auch so, dass wir natürlich sehen, dass eine Art von schwarzer Liste, das wurde übrigens im Ausschuss im Bundestag diskutiert, wo natürlich dann auch gesagt wurde, wie viele Millionen Unternehmen gibt es weltweit, die auf so eine schwarze Liste drauf müssten? Wer kann das von hier aus, von Deutschland aus genau kontrollieren, was ein Unternehmen wie ein Unternehmen in Ghana ausschaut? Welche Rechte hat ein Unternehmen zu klagen, dass es auf die Liste, also von einer Liste runterkommt? Wer kontrolliert das? Also das, diese Option ist hochkomplex. Alle sagen, aber uns das ist nicht umsetzbar.
Auch hochkomplex, Frau Brandner, oder? Nein, wenn Sie sagen, der Staat kann in Ghana keine Firmen kontrollieren.
Wir können nicht alle kontrollieren.
Ja, dann können Sie es doch nicht der deutschen Wirtschaft auferlegen. Das nächste Thema wird sein, wir kriegen jetzt auf der europäischen Ebene...
Wir sagen nicht den deutschen Wirtschaft, sondern wir sagen, jedes einzelne Unternehmen muss bei sich, Sie müssen ja nur eine Risikoanalyse machen. Sie müssen ja nur sagen, habe ich das Risiko, dass mein Zulieferer, das ist ja der erste Schritt, mein Zulieferer, dass der in seiner Firma Zwangsarbeit einsetzt. Sie müssen genau ein Unternehmen überprüfen.
Entschuldigung, die Praxis ist leider anders, weil die Firmen, die größeren Firmen aus Gründen, die Sie nun einfach sehen, Code of Conducts verschicken an Ihre Zulieferer und die schicken diese Code of Conducts die ganze Lieferkette runter. Diese Papierlawinen, wie bei der Datenschutzgrundverordnung, finden gerade statt. Und was man leider sagen muss, ist, was der Staat nicht leisten kann in Ghana, können die deutschen Unternehmen eben auch nicht leisten. Wir kriegen jetzt auf der europäischen Ebene eine Richtlinie, die wird in 27 EU-Staaten umgesetzt und zwar unterschiedlich. Wir kommen jetzt fast zur Frage, wie die deutschen Firmen damit umgehen sollen, dass in 27 Mitgliedstaaten der EU unterschiedliche Lieferkettengesetze entstehen. Ich kann nur sagen, das ist alles höchst bürokratisch. Man könnte es einfacher machen, man könnte diese Frage in die staatliche Sphäre geben, wären alle zufrieden. Aber leider meint man, dass man die Firmen da beauftragen muss. Und das wird letztendlich nur zu Verdruss führen.
Nee, aber entschuldigen Sie, Sie haben ja nicht als Wirtschaft die Aufgabe, alle Firmen zu kontrollieren. Deswegen ist der Vergleich nicht korrekt. Und diese Optionen wurden ja von der letzten Regierung geprüft beim deutschen Lieferkettengesetz, dieser Ansatz von schwarzen Listen. Und jedes Unternehmen hat heute die Aufgabe, bei seinen Zulieferern, und übrigens auch nicht jedes, sondern die Großen, können sagen, die Kleinen de facto werden es runtergeben, okay, point taken, zu schauen, ob es ein Risiko gibt. Es muss ja noch nicht mal nachgewiesen werden, sondern man muss eine Risikoanalyse machen. Und das, finde ich, ist etwas, was übrigens die meisten so oder so machen. Und am Ende müssen wir gucken, dass es unbürokratisch, flexibel umgesetzt wird und dass wir europäisch deswegen ein gemeinsames Gesetz bekommen. Es wird übrigens ein Vorteil, weil es gibt ja schon ein deutsches Lieferkettengesetz, aber noch kein ein französisches gibt es übrigens auch. Aber es gibt noch nicht eines in jedem anderen Mitgliedstaaten. Und die EU uns jetzt ja ermöglicht, einen einheitlichen Rahmen darauf zu setzen und das dann hoffentlich auch schnell und zügig anpassen zu können. Und wenn Sie mir erlauben, der Punkt ist ja, dass wir bei den Lieferketten sehen, dass wir Schwierigkeiten hatten, haben Sie ja selber gesagt, Ausfälle. Wir hatten Risiken, die wir dann auch wieder entdeckt haben, dass wenn ein Schiff im Suezkanal steht, was das auf einmal für Auswirkungen für die deutsche Wirtschaft hat. Und es gibt ja viele dieser Lieferkettenausfälle. Und wir glauben schon, dass es gut ist, wenn man die Lieferketten stärker auch mit in den Blick nimmt, zu überblicken, wo ist sie widerstandsfähig, wo gibt es vielleicht auch Herausforderungen. Und das ist eine Aufgabe, die wir mit Blick auf unsere Sicherheit, auf die Leistungsfähigkeit auch gemeinsam angehen wollen. Und ich bin da, sagen wir mal, wir sind ja gerade aus Japan zurückgekommen. Die Japaner haben das schon seit Jahren im Blick, ihre Lieferketten. Und unter dem Stichwort Wirtschaftssicherheit kooperieren sie sehr eng mit den Unternehmen, wirklich um die Lieferketten Stück für Stück durchzuschauen, zu überprüfen, wo sind zu große Risiken, wie können wir die gemeinsam minimieren. Das halte ich auch für sinnvoll. Und wenn Sie mir erlauben, weil Sie vorhin auch was zu China gesagt haben, Ich bin wie Sie der Ansicht, dass wir uns nicht entkoppeln dürfen von China. Das machen die Amerikaner übrigens auch nicht. Sondern, dass wir schauen müssen, wo wir zu große Risiken haben und die minimieren müssen. Das ist die Aufgabe. Aber nicht sich zu entkoppeln, auch nicht den Handel aufzuhören.
Dafür ist das Lieferkettengesetz aber leider nicht da. Wenn Sie alle Abkommen und alle Umweltstandards, die das deutsche Lieferkettengesetz nennt, auf einen Papierstapel leben, haben Sie so einen Haufen Papier. Und das wird jedem Mittelständler...
Das ist ja gerade um die Hälfte reduziert worden.
Da können wir dankbar sein, ja. Und das wird jedem Unternehmen auf den Tisch gelegt. Und dann heißt es, überprüf doch mal bitte. Ich kann nur sagen, es ist eine staatliche Aufgabe, Kinderarbeit und diese Dinge zu bekämpfen. Die Firmen würde es sehr helfen, wenn es eine schwarze Liste gäbe. Und alle müssten nicht dasselbe machen in den Abläufen. Das ist wirklich ein Thema, was uns letztendlich mit Dingen beschäftigt, die man mit viel weniger Bürokratie machen könnte. Natürlich muss man Kinder arbeiten, natürlich muss man Zwangsarbeit bekämpfen. Das tun die deutschen Firmen auch. Aber sie können es nicht in der Breite, wie es verlangt wird, leisten. Das ist der Kern.
Ich glaube, an dieser Stelle sind die Argumente auch einigermaßen ausgetauscht. Ich würde gerne einen Schritt weitergehen, Frau Brandner. Unser Ziel ist, dass wir sichere Lieferketten hinbekommen und dass wir natürlich merken, dass es nicht egal sein kann, wo etwas herkommt. Und da sind wir uns ja einig und das ist auch gut ist für jeden.
Die Frage, wer sich drum kümmert.
So. Und ich sage, wir kümmern uns ja auch gemeinsam drum. De facto helfen wir ja auch und geben ja auch, wir haben ja auch bei uns jetzt viele, die dabei mit beschäftigt sind, genau diese Hilfestellung zu leisten und auch zu sagen, den Schritt übrigens müsst ihr gar nicht gehen, liebe Unternehmen, weil wir sehen auch, dass es im vorauseilenden Gehorsam schon zu viel getan wird und wo wir jetzt auch klar signalisieren, dieser Schritt ist übrigens gar nicht erfordert. Auch das haben wir jetzt klar kommuniziert. Das ist auch wichtig zu sagen, man muss, ich sage mal, das ist manchmal sehr deutsch, dann vielleicht noch mal extra Schritte machen.
Machen Sie doch noch einen Schritt, dann wird es noch besser.
Und dann, das ist, glaube ich, etwas, wo wir manchmal, da haben Sie es ja auch angesprochen, im Vergleich mit anderen Europäern, auch bei der Datenschutzgrundverordnung, glaube ich, immer noch mal geguckt haben, einen Schritt mehr. Da sind wir jetzt selber auch in der Kommunikation sagen, das ist das, was gilt. Deswegen haben wir auch die Fragen reduziert. Und ich bin aber der Überzeugung, dass wir wirklich den Fokus legen müssen auf gute, sichere Lieferketten, die diversifiziert sind. Und das ist eine Aufgabe, die wir noch gemeinsam mit der Wirtschaft haben.
Ich würde da gerne jetzt noch einen Schritt weitergehen, Frau Brandner, und noch mal auf die Energiewende schauen. Die ist ja gesellschaftlich durchaus emotional ziemlich aufgeladen, vor allen Dingen durch Maßnahmen, die einzelnen Bürger jetzt betreffen. Ich nenne da mal Öl- und Gasheizungsverbot, Gebäudesanierungspflicht, Verbrennerverbot und so weiter. Sie merken schon, da ist das Wort Verbot sehr oft drin. Verliert die Energiewende durch diese Maßnahmen auch an gesellschaftlicher Akzeptanz? Und was tun Sie, um diese nach wie vor hochzuhalten oder die Gesellschaft da an der Stelle mitzunehmen?
Also wir sehen natürlich, dass wir sehr viel Unterstützung haben und hatten im letzten Jahr bei der Energiewende, also dass viele Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, so jetzt mache ich den Schritt und ändere sowohl in meinem Umfeld was, ich mache vielleicht die Solaranlage, die Balkon-PV-Anlage, also wirklich viele auch mitgemacht haben und das jetzt auch weitertreiben. Das finde ich wirklich erstaunlich, was wir da auf dem Weg gemeinsam gebracht haben. Und natürlich sehen
Aber
wir, dass
braucht
wir...
braucht es dann ein Verbot, wenn die Leute es auch freiwillig machen?
Nee, wir sehen ja, dass es in vielen Bereichen wunderbar klappt und da müssen wir ermöglichen und erleichtern. Und dann gibt es Bereiche, wo wir, wenn wir von hinten her rechnen und sagen, 2045 wollen wir klimaneutral sein, das ist das Klimaschutzgesetz, auch das noch aus der Vorgängerregierung, aber die Ziele, die wollen wir natürlich einhalten. Und man weiß, dass zum Beispiel, weil Sie es anspielen, ja, das ist ja das Thema, wo Sie, glaube ich, hinwollen, die Frage der Heizungen, man dann zurückrechnet und sagt, ab wann können dann eigentlich de facto keine Gasheizungen mehr eingebaut werden. Dann kommt man irgendwann zu einem Datum, wo man sagen muss, na, ab dann baut man sie nicht mehr ein. Aber was wir schaffen müssen, ist natürlich auch hier sicherzustellen, dass alle mitgenommen werden, dass klar ist, dass niemand alleine gelassen wird und dass wir jedem dabei helfen werden, wenn es darum geht, wenn eine Heizung nicht mehr reparaturfähig ist, wenn man sie nicht mehr wieder in Schuss bringen kann, dass man dann bei einer neuen Heizung auch die finanzielle Unterstützung bekommt, die man eventuell braucht, um diesen Weg dann auch gehen zu können. Das ist auch ganz klar, dass es sonst nicht möglich ist. Deswegen ist es ein Mix, ein Zusammenspiel zwischen aus dem Ziel sich ergebenden auch Regeln und gleichzeitig einer finanziellen Hilfe, damit auch alle, diesen Weg gehen können.
Das Verbot des Alten ist die eine Seite der Transformation, aber das andere ist das Neue. Hier haben wir immer wieder das Schlagwort der Technologieoffenheit. Ist die in ausreichendem Maße in Deutschland gewährleistet? Und stimmen die Rahmenbedingungen der Transformation für die Unternehmen?
Deutschland hatte zwei Transformationen nach dem Zweiten Weltkrieg, die Einführung der sozialen Marktwirtschaft und die Transformation zur Wiedervereinigung. Wir haben jetzt, würde ich mal sagen, so eine Teiltransformation, weil wir ja eigentlich nicht alles ändern. Wir ändern unser Gesellschaftssystem nicht, wir ändern unser Wirtschaftssystem nicht vollständig, sondern wir erleben einen verstärkten Strukturwandel und wir haben Bereiche, wo wir transformieren, zum Beispiel vielleicht bei Energieträgern. Und da kommt es auf die Technologieoffenheit entscheidend an, weil wenn man anfängt, zu glauben, man wisse, was am Ende im Wettbewerb gewinnt, hat man verloren, weil man dann alles auf eine Karte setzt. Und da sehen wir schon gewisse Defizite und da sehen wir nochmal ein Nachdenken, was eigentlich nötig wäre, um da besser voranzukommen. Ein schönes Beispiel sind die E-Fuels. Die E-Fuels können nicht in Deutschland produziert werden. Man kann das nur produzieren in Gegenden, wo viel Wind ist, viel Sonne. Die E-Fuels wären klimaneutrale Treibstoffe. Warum? Weil sie aus CO2 produziert werden, was schon in der Atmosphäre ist. Das CO2 wird herausgezogen, dann wird das mit Wasserstoff zu Kohlenwasserstoffen synthetisiert und man kann alle Treibstoffe produzieren, die wir auch produzieren, jetzt schon. Aber eben nicht aus Erdöl, nicht aus fossilen Brennträgern, sondern aus CO2, was schon in der Atmosphäre ist. Ein ganz tolles Verfahren. Damit würden wir unsere Technologie behalten können und wir hätten auch eine Antwort für die Bestandsflotte, die wir eben nicht haben. Wenn wir von 48 Millionen Pkw in Deutschland bis 2030 15 Millionen elektrisch haben wollen, haben wir 33 Millionen mit Verbrenner. Wie wollen wir die klimaneutral kriegen? Ja? Wenn Ihr Beispiel vom Gasbrenner, vom Gasofen stimmt, müssen wir eine Antwort finden auf das Verbrennerfahrzeug. Das kann nicht ab 2035 oder 2045 schlicht verboten werden. Und dann sagt man auf dem platten Land, du musst eben den öffentlichen Nahverkehr nutzen, das wird schon irgendwie gehen. Die Leute erwarten Mobilität in der Fläche und deshalb ist Technologieoffenheit so wichtig. Und natürlich hängt es auch ein bisschen davon ab, dass man dort den Mut hat, mal daran zu glauben, dass wir das marktwirtschaftlich hinkriegen im Sinne eines Strukturwandels. So würde ich es beschreiben.
Haben Sie Defizite bei der Technologieoffenheit?
Nein. Zu der Frage, das Ziel ist ja nicht, dass ab 2035 die Autos nicht mehr fahren dürfen, sondern es geht ja immer nur um die Neuzulassung. Also welche Autos neu zugelassen werden dürfen. Das ist, finde ich, eine große Differenz. Und bei der Frage, die Sie gerade ja auch angesprochen haben mit Blick auf die E-Fuels, Sie haben es gesagt, das eine ist, man nimmt das aus der Luft, CO2, und dann kommt der Wasserstoff. Das haben Sie auch erwähnt. Und der Wasserstoff, der wird ja auch produziert aus Energie.
Aus grüner Energie.
Sonst macht es keinen Sinn. Aber das heißt, sie brauchen dafür Wind, Sonne, die erstmal die grüne Energie produziert, den grünen Strom. Den können sie dann umwandeln mit extra Energie in Wasserstoff. Aber da haben sie schon mal einen Effizienzverlust, weil sie müssen ja das, was sie hier an grüner Energie haben, aus Sonne und Wind, mit Energie umwandeln in Wasserstoff. Und dann müssen sie sich nochmal umwandeln, dann haben sie einen E-Fuels. Und wenn sie natürlich den grünen Strom direkt ins E-Auto geben, dann sparen sie sich die Schritte dazwischen und sind einfach wesentlich effizienter. Deswegen haben sich auch unsere deutschen Unternehmen in dem Bereich für das E-Auto, für den normalen Pkw-Verkehr ausgesprochen und gehen ja auch diesen Weg. Und dann gibt es andere Bereiche, auch im Verkehrsbereich, Schwerlast oder Schiff, Flug, wo wir genau wissen, dass es rein elektrisch nicht gehen wird, wo diese Technologien natürlich auch wichtig und ihren Platz haben werden. Aber wir müssen eben auch immer schauen, wie viel Energie für was wir aufwenden können. Und wenn wir zum Beispiel über Wasserstoff sprechen, dann werden wir davon sehr viel brauchen für die Industrie. Wir werden sehr viel brauchen für den Schwerlastverkehr, für Schifffahrt, für Flugverkehr. Wir brauchen es für die Grundlast zur Stabilisierung des Systems. Und deswegen ist es so eine Effizienzfrage, die zum Glück eben ja auch der Markt dann beantwortet. Und jetzt sind wir ja in guten Gesprächen mit der Kommission, um da auch ein gutes Ende draus zu machen.
Ende ist das Stichwort. Wir sind nämlich quasi am Ende der Sendung. Deswegen noch eine Schlussfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Glauben Sie, Herr Zander, dass auch in Zeiten von Inflation und Krise die Transformation gelingen wird, ohne die Wirtschaft letztendlich zu schwächen?
Wenn wir das Angebot an Waren und Dienstleistungen erhöhen, Angebotspolitik machen in allen Bereichen, Arbeitsvolumen, Steuern, Abgaben, Bürokratie Und dann glaube ich, ja, dann können wir mit Angebotspolitik Inflation bekämpfen und Wachstum gerieren, produktiver werden. Dann haben wir eine Chance.
Frau Brandner, werden Sie auch die Kritiker erreichen?
Ich werde alles dafür tun. Ich bin wirklich eine überzeugte Demokratin und streite und diskutiere gerne. Und ich finde, man lernt ja auch jedes Mal wieder im Austausch. Und wir müssen ja auch als Demokratien beweisen, dass wir diese Transformation gut gestalten können, dass wir sie gemeinsam angehen. Und auch dann wird sie gelingen, wenn wir es gemeinsam als Herausforderung sehen, viel für Deutschland zu leisten. Mich inspiriert gerade immer, was Ukrainerinnen und Ukrainer alles leisten für ihr Land. Und ich denke immer, können wir uns mal ein bisschen was von abschneiden, packen wir es auch an und leisten für unser Land, dass wir diese Transformation auch in schwierigeren Zeiten gemeinsam gut schaffen.
Herzlichen Dank an Sie beide und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden. Morgen um 22:15 Uhr sehen Sie die Phoenix-Runde und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend bei Phoenix.